SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 13 unseres SkyTail-Podcasts. Wie immer wollen wir auch heute wieder die aktuellen Bedrohungen, Lecks und Pannen in der IT näher beleuchten und herausfinden, was da schiefgelaufen ist und natürlich auch, was Sie machen können, um so etwas zu verhindern. Themen heute sind unter anderem falsche SMS, Online-Banking, alte Windows-Versionen, die DSGVO, das Ende von Emotet und natürlich wieder unsere lieben Passwörter. Als fachlichen Beistand habe ich wie immer den Leiter der SkyTail Online Akademie für IT-Sicherheit und IT-Sicherheitsexperten Max Siegler bei mir mit am Mikrofon. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, beginnen wir heute unsere wundersame Reise durch das Land der IT-Pannen zur Abwechslung mal mit einer Erfolgsmeldung.
Das Ende von Emotet.
Ja, endlich gibt es auch mal was Gutes zu berichten. Also am Mittwoch hat das BKA mitgeteilt, dass deutsche Ermittler zusammen mit den Ermittlern von anderen Ländern, also Niederlande, Ukraine, Litauen, Frankreich, Großbritannien, Kanada und USA, dass die in einer wirklich gemeinsamen Aktion die Infrastruktur von Emotet übernommen und unschädlich gemacht haben. Also wir haben ja schon oft über Emotet gesprochen, auch in diesem Podcast. Das ist quasi so die gefährlichste Schadsoftware der Welt. Und die haben es geschafft, die haben die Admins ausgesperrt, sie haben die Kontrolle übernommen über die Infrastruktur und jetzt wird man dann nach und nach die User informieren von den betroffenen Systemen, sodass die Systeme dann wirklich auch bereinigt werden können. Und ja, diese Software Emotet, die beschäftigt uns eigentlich schon seit 6-7 Jahren, also seit 2014 so ganz grob und hat seitdem wirklich gewaltige Schäden schon angerichtet. Ja, also wir haben schon oft auch berichtet über Angriffe auf Kliniken und Behörden und wo dann ja im Anschluss entweder Daten gestohlen wurden oder wo Systeme verschlüsselt wurden. Und wo dann diese Verschlüsselung gegen so ein Lösegeld dann irgendwann in einigen Fällen zumindest wieder entfernt wurde. Also man kann schon sagen, das ist jetzt ein ganz großer Schlag gegen die Online-Kriminalität wirklich gelungen. Man war da jetzt über 2 Jahre dran an der ganzen Ermittlung und hat es jetzt dann tatsächlich endlich mal zum Erfolg gebracht.
Ja, Max, weiß man denn schon, wer dahinter steckt, hinter dieser ganzen Emotet-Geschichte?
Ja, wie gesagt, die haben jetzt in mehreren Ländern Leute hochgenommen. Mhm. Spannend fand ich eigentlich, dass ein Video kursierte, ich glaube, das war aus der Ukraine von der Polizei, die haben das Ganze gefilmt und dann wurde das ins Internet gestellt. Und man stellt sich das immer so vor, größte Schadsoftware der Welt, Emotet, und dann erwartet man große Serverräume und Rechenzentrum, Pools voller Geld und tolle, hübsche Menschen und so weiter. Und stattdessen, was sieht man auf den Videos? Irgendein unaufgeräumtes Wohnzimmer, halboffene, uralte PCs, die da rumstehen, Einzelkomponenten, aus denen dann irgendwelche PCs wieder gefertigt wurden.
Ja.
Aber immerhin, da lagen irgendwo mitten im Wohnzimmer, lag dann jede Menge Bargeld und Goldbarren und so Zeugs rum, aber ausgegeben hat es anscheinend keiner so richtig. Dann frage ich mich, wofür sie es gemacht haben.
Die haben halt Prioritäten gesetzt, aber man kann sagen, das sind doch mal wirklich gute Neuigkeiten. Vermutlich wird es da zukünftig auch noch weitere Details zugeben. Zumindest da dürfen sich Unternehmen, aber auch private Nutzer nun etwas sicherer fühlen. Aber die Bedrohungen für die Internetnutzer zu Hause sind ja immer noch vielfältiger Natur, denn die Hacker wissen ja, dass derzeit mehr Menschen als sonst im Homeoffice sind und greifen dort auch vermehrt an. Wobei die Maschen da nicht immer neu sind, wie die neuerlichen Fälle mit den falschen Microsoft-Mitarbeitern beweisen.
Der alte Hut der Woche.
Ja, bei dieser Microsoft-Geschichte denkt man immer, das ist so eine uralte Masche, aber es funktioniert immer noch, leider. Und zwar hat eine 72-jährige Rentnerin in Paderborn, also nicht ganz weit von hier, so einen Anruf bekommen und wurde dann um 20.000 Euro erleichtert. Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hat dann angerufen und hat dann erzählt, das Online-Konto wurde dann angeblich angegriffen. Wir brauchen jetzt mal dringend Fernzugriff auf ihren PC. Dann hat man sich das dann alles angeschaut, die Kontodaten dann unter anderem auch angesehen. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass insgesamt 20.000 Euro in mehreren Überweisungen abgehoben und dann auf ausländische Konten transferiert wurden. Es haben sich dann noch weitere Personen bei der Polizei gemeldet, als das dann öffentlich wurde. Ebenfalls von falschen Microsoft-Mitarbeitern kontaktiert. Aber die sind dann tatsächlich alle noch da frühzeitig dahinter gekommen, zum Glück.
Ja, auch zu Recht. Ich meine, wer jemals versucht hat, die Microsoft Hotline anzurufen, der weiß, dass die niemals freiwillig von sich aus anrufen würden, um dir dann zu helfen.
Das stimmt.
Die helfen dir kaum noch, wenn du selber anrufst. Also, aber ebenfalls eine alte Masche, die gerade wieder hochkocht, ist der Betrug mit PayPal-Zahlungen auf der Verkaufsplattform eBay und auf anderen.
Richtig. Also da gibt es auch eine Masche, die jetzt wieder hochkommt. Der angebliche Käufer, also man verkauft irgendwas und dann kommt der Käufer und gibt an, ich wohne im Ausland und muss jetzt irgendwie eine Spedition oder auch irgendwelche anderen Gebühren bezahlen, um dann die Ware abzuholen. Und dann wird der Verkäufer, also ich selber oder das Opfer in dem Fall, aufgefordert, sich erstmal daran zu beteiligen an diesen Gebühren. Erst dann kann dann auch wirklich der Kaufpreis per PayPal und samt der ganzen Vorabsumme hinterher wieder zurücktransferiert werden. Naja, ist natürlich schön, wenn man auf sowas reinfällt, aber das ist ja vollkommen klar, das Geld ist weg und Ware, ja, bleibt man drauf sitzen oder im schlimmsten Fall verschickt man so.
Ist unglaublich, dass immer noch Leute darauf reinfallen, finde ich. Ne? Also, das müsste doch auch der Letzte inzwischen begriffen haben, dass wenn man vorab aufgefordert wird, Geld zu bezahlen, dass es einfach weg ist. Naja.
Tja, man glaubt immer noch an das Gute im Menschen, ja.
Wir werden die Leute, glaube ich, auch in Zukunft nicht davon überzeugen können. Vor allem jetzt, wo viel online gekauft wird, weil ja viele Geschäfte geschlossen sind und da wird dann auch sehr viel geliefert, was Kriminelle dann auf die Idee gebracht hat, die alte, sie haben ein Paketmasche wieder ein wenig abzuwandeln.
Sie haben Post.
Ja, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass Kriminelle mittlerweile auch einfach mit der Zeit gehen. Die sind ja auch nicht dumm und die müssen ja auch ein bisschen was zu tun haben über den Tag. Früher gab es immer noch per E-Mail die Benachrichtigung, ein Paket ist jetzt unterwegs und man sollte doch bitte die Angaben überprüfen. Wenn man dann auf den Link geklickt hat, hat man Malware auf seinen Rechner geholt. Momentan kommen die Benachrichtigungen vermehrt per SMS, beispielsweise für Android-Smartphones. Und darin enthalten ist dann wirklich ein Link mit Malware. Und das Neue ist eben daran, das Smartphone ist dann anschließend verseucht. Und diese Schadsoftware ermöglicht dann hinterher den Versand oder auch Empfang von SMS, was ja insbesondere interessant ist, wenn ich irgendwo TANS abgreifen will, ne? Beispielsweise für Online-Banking oder sonstige Login-Möglichkeiten, diese Mobile-TANS und eben auch die Fernsteuerung des Handys. Deshalb, ja, wie so oft, nie irgendwelche Links öffnen, wenn man nicht irgendwas erwartet oder wenn man auch die Nummer nicht kennt. Wenn man befallen ist, auf jeden Fall sofort das Handy in den Flugmodus packen. Und ja, den Provider informieren, mit einem anderen Telefon natürlich, Anzeige bei der Polizei, unbekannte Apps löschen und so weiter und so weiter.
Auf jeden Fall das Telefon erstmal wirklich nicht mehr benutzen, auf keinen Fall mehr online gehen damit und auch niemanden mehr anrufen oder so. Das Ding ist erstmal tot, bis es neu aufgesetzt worden ist oder zumindest alle unbekannten Apps runtergelöscht worden sind und das möglichst dann in einem abgesicherten Modus, ne?
Ja, so ist es. Also letztendlich wie bei einem PC, da sollte man dann auch wirklich sauber vorgehen und das sauber entseuchen.
Apropos Thema Telefon, da sollte man ja aktuell besonders vorsichtig sein, besonders die Menschen, die einen Facebook-Account haben.
Gestohlene Facebook-Daten.
So ist es. Also zurzeit wird über einen Telegram-Bot eine Datenbank mit ungefähr 500 Millionen Telefonnummern von Facebook-Nutzern angeboten. Ja, Kostenpunkt ungefähr $20 pro Nummer. Plus zugehöriger Facebook-ID. Das stammt alles aus einem Hack von 2019. Und ja, leider wurde auch die Echtheit von Facebook selbst bestätigt. Und ja, diese Daten und Nummern können natürlich später dann für kriminelle Zwecke missbraucht werden.
Also ich habe ja Facebook ohnehin immer schon misstraut. Man wird ja auch immer aufgefordert, zu Sicherheitszwecken auch seine Handynummer da anzugeben. Ich habe es mal probeweise gemacht und hatte da wirklich in den nächsten Tagen gleich mehrere Spam-Anrufe. Und seitdem gibt es von mir für Facebook keine Telefonnummer mehr. Man sollte denen ohnehin so wenig wie möglich verraten, finde ich. Aber lasst uns zur Abwechslung auch mal wieder was Positives berichten zum Stichwort
Online-Banking.
Tatsächlich, ja. Endlich mal wieder. Und zwar gab es eine Umfrage vom Digitalverband Bitkom. Und die haben herausgefunden, dass mehr Menschen auf Sicherheit beim Online-Banking achten. Das ist wirklich eine sehr erfreuliche Nachricht. Und zwar haben 79% gesagt, dass sie darauf achten, dass niemand beim Online-Banking mit auf den Bildschirm schaut. Im letzten Jahr waren das noch 72%. 44% sorgen dafür, dass beim Gerät fürs Online-Banking Virenscanner und Betriebssysteme auf dem neuesten Stand sind. Das waren im letzten Jahr noch 37%. 42% und jetzt wird es auch wieder spannend, 42% ändern regelmäßig das Passwort für das Online-Banking. Das waren im letzten Jahr noch 2% weniger. Und ja, nur noch 41% erledigen das Online-Banking auch im öffentlichen WLAN. Das war im letzten Jahr, waren es noch 49%.
Ein öffentliches WLAN, das sollte man natürlich nie machen.
Ja, jein. Es sei denn, man weiß genau, was man tut. Und zwar ist es ja in der Regel so, wenn ich jetzt mein Online-Banking besuche, dann ist die Verbindung verschlüsselt mit der Bank und auch authentisiert. Das heißt, wenn ich es im Browser mache, sehe ich oben so ein kleines Sicherheitsschloss und dann kann ich da draufklicken und sehe dann auch ganz genau, das ist meine Sparkasse, meine Volksbank, Deutsche Bank und so weiter. Und solange da der Browser wirklich auch so ein sauberes Schlosssymbol darstellt und dass das Zertifikat gültig ist, kann ich dem auch trauen. Dann könnte man es theoretisch auch im öffentlichen WLAN oder eben im Hotel-WLAN machen. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn man da nicht so richtig bewandert ist, sollte man lieber erstmal die Finger davon lassen. Im öffentlichen WLAN ist man natürlich auch irgendwo gewissermaßen angreifbar, wenn man seine lokale Firewall nicht im Griff hat und so weiter und so weiter. Also ich denke, ja, das kann man so als Faustformel mitnehmen. Online-Banking lieber zu Hause im eigenen WLAN.
Man kann aber sagen, dass das Sicherheitsbewusstsein inzwischen in dem Bereich schon gestiegen ist und das ist auch gut so. Dazu eben nochmal eine aktuelle Zahl. Im ersten Quartal 2020 haben 56% der Deutschen Online-Banking genutzt. Das sind 3% mehr als im Vorjahr. Das hat jetzt das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Die hängen immer ein bisschen hinterher mit ihren Zahlen. Es sind auf jeden Fall so viele wie nie zuvor. In der Gruppe der 25- bis 44-Jährigen sind es sogar inzwischen 83%. Und da ist es doppelt gut, wenn man da besser aufpasst, besser zumindest aufpasst als bei den Passwörtern, die ja eines unserer Lieblingsthemen sind.
Dauerthema, Passwort.
Stimmt, ja. Gut, da haben wir im letzten Podcast ja schon ausgiebig darüber geredet und die Liste der beliebtesten Passwörter des Jahres, also von 1, 2, 3, 4, 5 bis Passwort, schon besprochen. Da scheint sich ja anscheinend nie irgendwas zu ändern. Jetzt wurde unter anderem nochmal etwas genauer getestet. Gut, da gibt es immer wieder Studien zu. Aber wie lange Hacker eigentlich brauchen, um Passwörter zu knacken? Also Zahlenkombinationen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 mal die 1 und so weiter. Die sind natürlich sofort Schnips in weniger als einer Sekunde gehackt. Aber auch ja, Passwort. Also unterm Strich sind 73% der beliebtesten Passwörter in weniger als einer Sekunde geknackt. Namen in ungefähr 10 und für Passwörter, die dann zusammengesetzt sind, wie zum Beispiel Picture One, immerhin 3 Stunden.
Aber geknackt werden die am Ende alle und die Hacker machen das ja dann auch nicht mehr selber, sondern die lassen den Computer via Brute Force das machen.
Genau, also Stichwort Brute Force, harte Gewalt quasi oder raue Gewalt. Das heißt, der Rechner probiert einfach stumpf sämtliche Kombinationen durch. Das wäre wirklich das normale Brute Forcing. Oder was da sonst noch zum Einsatz kommt, sind die Wörterbuchangriffe, dass man wirklich ein Wörterbuch von oben bis unten durchgeht mit, ja, in unserem Fall jetzt hier deutschen Wörtern oder eben auch englischen Wörtern und guckt, ob die Passwörter sind. Dann kommen noch weitere Infos mit da rein, die man möglicherweise von der Person hat. Also zum Beispiel Adresse, Haustier, Lieblingsband, Lieblingsfußballverein. Und das wird dann alles miteinander kombiniert und wird dann geprüft, ob es das ist. Und solange dann nicht irgendwo der Account gesperrt wird, nach beispielsweise 10 Versuchen, kann man das dann beliebig oft wiederholen.
Apropos Account sperren, was nämlich passieren kann, wenn das Passwort zu kompliziert ist und du das vergisst, das musste jetzt ein deutscher Programmierer in San Francisco feststellen.
Dumm gelaufen.
Ich hoffe, das ist nicht der eine deutsche Programmierer in San Francisco, den ich kenne. ich glaube, der ist ein bisschen besser da drauf. Jedenfalls, derjenige, der hatte sich die Zugangsdaten zu seinem verschlüsselten Laufwerk, ne, also der hatte so eine verschlüsselte Festplatte und die Zugangsdaten dafür hat er sich auf einen Zettel geschrieben.
Ja.
Und auf dem Laufwerk befanden sich dann die Codes quasi oder die Schlüssel für über 7000 Bitcoins. Was nach aktuellem Kurs ungefähr 180 Millionen Euro sind. Dummerweise hat er den Zettel verloren und konnte sich nicht mehr ganz genau an das Passwort erinnern. Man muss sich ja auch überlegen, das Ganze liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Dieser große Hype um Bitcoin ist ja in den letzten 3-4 Jahren entstanden und dieses Passwort war jetzt schon deutlich älter. Jetzt hat er das schon 8-mal vergeblich versucht und hat nur noch 2 Versuche übrig, denn nach 10 Fehlversuchen werden die Daten auf der Platte endgültig gelöscht und damit kommt er dann nicht mehr an seine Schlüssel dran. Und jetzt hat er gesagt, okay, jetzt habe ich es 8-mal probiert, jetzt warte ich lieber erstmal auf neue Entschlüsselungstechniken. Vielleicht steigt ja der Kurs bis dahin noch weiter.
Man sollte sich seine Passwörter auf jeden Fall nicht auf Zettel schreiben und die dann verlieren. Da gibt es andere Techniken inzwischen, die solche Sachen besser lösen können. Aber wenn es ihn tröstet, er ist damit nicht alleine. Schätzungen zufolge sind etwa 20% aller Bitcoin weltweit inzwischen unerreichbar. Und das ist ein Gesamtwert von über 100 Milliarden Euro. Also man kann beim Knacken eines Passwortes aber auch Glück haben, wie der jetzt bekannt gewordene Fall mit der Bildschirmschonersperre von Linux Mint beweist.
Ausgetrickst.
Du bist auch so ein alter Linux-User, ne?
Ja, absolut. Allerdings bin ich auf Ubuntu oder Debian. Das war jetzt Linux Mint betroffen. Man kann sagen, ja, du hast jetzt gesagt, Glück haben oder eben auch Pech haben. Und zwar haben im Homeoffice zwei kleine Kinder einfach wild auf der Tastatur rumgespielt oder gehämmert.
Ja.
Und damit haben sie zwar jetzt nicht das Passwort erraten, aber sie haben es immerhin geschafft, den Screensaver zum Absturz zu bringen oder eben halt die Bildschirmsperre. Und Schuld an dem Bug war am Ende nur ein einziger Buchstabe, die haben das hinterher verifizieren können, und zwar ein kleines E mit einem Strich darüber. Und ja, mittlerweile ist das aber schon in einem Patch behoben worden.
Ja, vielleicht sollte der Programmierer in San Francisco auch einfach mal wild auf den Tasten rumhämmern und gucken, was passiert. Aber bei einer Summe von 180 Millionen Euro sollte man vielleicht doch keine kleinen Kinder in die Nähe kommen lassen. Du sagtest, ist der Fehler aber in Linux durch einen Patch gefixt worden, und Patch und Fix sind zwei gute Stichworte, denn die gibt es nicht mehr für ältere Windows-Versionen. So what, werden jetzt viele denken, ich habe ja doch das aktuelle Windows 10.
Upgrade mal wieder.
Ja, aber leider lange nicht jeder. Also es sind noch 5,2 Millionen Geräte in Deutschland mit veralteten Windows-Versionen, also Windows 7, Windows XP, unterwegs. Im Gegensatz zu 41 Millionen jetzt, die mittlerweile schon auf Windows 10 umgestiegen sind. Und das Gefährliche daran ist eben, es gibt keine Sicherheitsupdates und es wird einfach nicht mehr gepflegt, wenn jetzt neue Schwachstellen bekannt werden. Das heißt also, eine Schwachstelle reicht dann schon für Hacker, um in das System reinzukommen. Also das Schlimme daran ist noch zusätzlich, dass beispielsweise Banken im Schadensfall Ersatzansprüche ablehnen können. Also wenn jetzt dein Online-Banking gehackt wurde und die finden raus, du hast ein veraltetes Betriebssystem, ja, dann bist du schlecht dran. Also man sollte dann doch auf Windows 10 oder eben Linux.
Oder auf Linux Mint und dann zwei kleine Kinder haben, die auch die Passwörter knacken. Aber es sind ja nicht nur private Nutzer, auch bei den Bundesbehörden liefen ja im letzten Jahr noch zahlreiche Windows 7 Systeme. Ich erinnere mich, dass die Bundesregierung da auch immer noch satte Summen an Microsoft gezahlt hat, damit die Rechner auch weiterhin gepflegt werden. Womit ich jetzt aber ganz gekonnt zu unserer Rubrik
staatliche IT-Pannen
übergeleitet habe. In unserem letzten Podcast hatten wir ja über die anfällige bayerische Wahlsoftware berichtet und heute starten wir die Rubrik aber mal mit einer Erfolgsmeldung aus Bayern.
Juhu. Ja, wie jetzt bekannt wurde oder wie auch der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, veröffentlicht hat, dass es Hackerangriffe auf den digitalen CDU-Parteitag gab, vor allem aus dem Ausland, also Osteuropa, Afrika und Deutschland. Das waren in erster Linie Denial-of-Service-Attacken, hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass man versucht, irgendwo den Dienst zu stören oder zu unterbrechen, indem man einfach viele Anfragen dorthin schickt. Und Ziel war in dem Fall vor allem erstmal die Homepage der CDU. Man hat dann vorsorglich aber schon eine neue Infrastruktur für den Parteitag aufgesetzt, sodass dieser Parteitag selbst davon nicht gestört wurde. Das digitale Wahlsystem lief auf Fremdservern, also insofern war das davon nicht bedroht und es gab keine Gefahr. Und man hat es dann geschafft, den Angriff mit Hilfe der Telekom zurückzudrängen. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass gerade die DDoS-Attacken am besten in Kooperation mit dem Provider bewältigt werden können.
Da sieht man aber mal wieder, dass es schon viel wert ist, wenn man sich im Vorfeld für alle Eventualitäten wappnet und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und das gilt nicht nur für Parteitage, sondern auch ganz allgemein für die Sicherheitskonzepte von Unternehmen, ne?
Ja, genau. Also das sind grundsätzlich einfach wichtig, dass man sich ein Notfallkonzept für den Fall des Falles zurechtlegt, dass man sich überlegt, was kann denn überhaupt grundsätzlich alles passieren. Das ist Teil von einem ganz normalen Risikomanagement, dass man sich überlegt, habe ich jetzt irgendwie ein großes Problem mit Stromausfall, habe ich ein Problem mit Serverangriffen oder habe ich irgendwo noch Akten, die geschützt werden müssen vor Brand, vor Überschwemmung, Hochwasser, Regen, solchen Dingen. Und in diesen Notfallkonzepten ist es einfach eben sehr wichtig, dass man sich Ansprechpartner notiert, weil ansonsten ist immer die Frage, wer ist denn da überhaupt zuständig? Dass man Eskalationsprozeduren definiert, also wen muss ich informieren, wenn ich hier nicht weiterkomme, dass man überhaupt Prozeduren hat, also wie kann ich einen Server wieder hochfahren, wenn jetzt gerade mal ein Ansprechpartner nicht erreichbar ist oder wenn es nachts um 3 irgendwo passiert, dass die nötigen Passwörter eben greifbar sind und so weiter, so dass man es wirklich im Notfall, wir kennen das alle, wenn man nachts um 3 geweckt wird und dann heißt es, der Server steht oder irgendwie wir haben ein Feuer, oh mein Gott, was müssen wir denn jetzt machen? Und genau für den Fall sollte man einfach dann Handbücher irgendwo aus der Tasche ziehen können.
Und die im Vorfeld auch schon allen Beteiligten mitgeben, damit diese Handbücher nicht erst gesucht werden müssen.
Richtig, ja. Gleiches gilt ja auch für Krisenmanagement, ne? Also, aber gut, da geht das Ganze jetzt zu weit, da können wir nochmal eine eigene Podcast-Folge vielleicht drüber machen. Aber grundsätzlich ist es da eben auch wichtig, dass man regelmäßig vorbereitet ist und vielleicht auch mal zwischendurch Krisenübungen durchführt.
Wie man ja auch ab und zu mal Brandschutzübungen durchführt, ne? Und nicht erst wartet, bis es wirklich brennt, sondern man guckt vorher schon mal, wo man die Leute am besten aus dem Haus kriegt, wen man anrufen muss, was passiert und so. Das sollte man auch mit der IT-Sicherheit regelmäßig machen. Kann nicht verkehrt sein. Aber das ist alles Makulatur, wenn man auf menschliche Unzulänglichkeiten oder interne Softwarefehler trifft, wie jetzt im britischen Innenministerium geschehen.
Halt, Polizei!
Ja, da sind in der nationalen Datenbank der Strafverfolgungsbehörden der PNC sind aus Versehen beim wöchentlichen Löschen alter Daten auch 150.000 Festnahmeprotokolle mit DNA-Daten, Fingerabdrücken und Geheimdienstberichten gelöscht worden. Ja, angeblich nur von Verdächtigen, die sowieso wieder freigelassen werden, versichert die Regierung. Ne? Und ebenfalls war natürlich angeblich ein Softwarefehler daran schuld. Aber wer weiß, vielleicht hat auch jemand nur auf den falschen Knopf gedrückt. Also es braucht nicht immer nur kriminelle Hacker, um Schäden im System anzurichten.
Weshalb dann ja auch die Schulung der Mitarbeiter so wichtig ist, nicht nur in der Bedienung der Software, sondern auch in Bezug auf Sicherheit. Wie sie ja, etwas Reklame darf an dieser Stelle ruhig mal sein, auch die SkyTail Akademie für IT-Sicherheit anbietet.
Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Also wir bieten Kurse an im Bereich Security Awareness, wo es dann wirklich darum geht, Mitarbeiter zu schulen, wie sie mit E-Mails umgehen müssen, mit Phishing-E-Mails, wie sie bösartige Webseiten erkennen, wie sie gute Passwörter kreieren können und wie sie auf die Standard-Social-Engineering-Attacken reagieren können, weil Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt, wie wir jetzt bei der 72-jährigen Rentnerin auch erlebt haben. Und ja, das Ganze wird dann begleitet von Phishing-Mails, die wir verschicken, sodass man wirklich auch nicht nur die Theorie hat, sondern wirklich auch am eigenen Leib mal erfahren darf, was dann passieren kann und wie es vor allen Dingen in so einer Alltagssituation ganz schnell mal untergehen kann, was man so alles gelernt hat.
Wer mehr dazu wissen will, einfach mal die Webseite ansurfen von der SkyTail Online Akademie. Die Adresse ist, Max?
SkyTail.academy.
Kann man sich gut merken. So, jetzt ist aber Ende des Werbeblocks. And now for something completely different, wie John Cleese immer so schön in Monty Pythons Flying Circus sagt, kommen wir zum Themenkomplex Privacy Shield und DSGVO. Denn beim Privacy Shield ist gerade wieder etwas Bewegung reingekommen.
DSGVO und
Privacy Shield.
Ja, da muss man zur Erinnerung nochmal sagen, der EuGH hatte ja den Privacy Shield gekippt wegen möglicher Massenüberwachung durch die US-Sicherheitsbehörden und weil der Datenschutzstandard der USA nicht auf dem Niveau von Europa war. Und stattdessen gab es dann jetzt Standardvertragsklauseln für den Transfer von Daten von der EU in Drittstaaten. Es waren oder sind neue Transferklauseln geplant und die sind aktuell vom Datenschutzbeauftragten der EU auch soweit unterstützt, aber erfordert noch weitere Nachbesserungen bei einigen Bestimmungen, also zum Beispiel den Anwendungsbereich der Standardvertragsklauseln, bestimmte Rechte von Drittbegünstigungen, Begünstigten und Pflichten in Bezug auf die Weiterübermittlung von Daten. Also wie es so schön heißt, soll der finale Text dann zeitnah von der Kommission verabschiedet werden.
Aber wir sehen immerhin, da ist Bewegung drin, man arbeitet dran, es tut sich was und viele Firmen werden es sicher auch begrüßen, wenn da endlich wieder ein bisschen mehr Rechtssicherheit herrscht und die Standardvertragsklauseln mehr den Anforderungen der DSGVO entsprechen. Die läuft ja inzwischen im Vollmodus und Verstöße werden gnadenlos geahndet.
Ja, in 2020 haben EU-Datenschutzbehörden insgesamt 158 Millionen Euro an Strafen wegen Verstößen gegen die DSGVO verhängt. Das waren rund 40% mehr als in den 20 Monaten zuvor. Also man merkt schon, die machen so langsam ernst. Die meisten Meldungen kamen aus Deutschland und den Niederlanden und Großbritannien, die wenigsten in Italien und Frankreich. Aber die haben gleichzeitig auch die höchsten Strafen verhängt. Also Italien waren in der Summe 69 Millionen Euro, das war schon ganz ordentlich. Die höchste Strafe gab es bisher in Frankreich und das war gegen Google 50 Millionen Euro. Bei den Briten war es ein bisschen anders. Die haben jetzt beispielsweise die Strafe gegen British Airways, unter anderem auch wegen Corona, von 183 Millionen Pfund auf 20 Millionen Pfund gesenkt. Aber ich denke mal, ab diesem Jahr wird es dann wohl keine solche Gnadenaktionen mehr geben.
Ja, man sieht das ja auch, die Strafe gegen 1&1, die war ja kürzlich von ursprünglich 9,6 Millionen Euro noch auf 900.000 Euro gesenkt worden. Aber dass es auch teurer werden kann, das mussten jetzt die Betreiber der Dating-Plattform Grindr erfahren.
Ja, die norwegische Datenschutzaufsicht will von denen jetzt ungefähr 10 Millionen Euro Strafe haben, wegen der Weitergabe sensibler Nutzerdaten an Werbekunden. Ja, sowas macht man natürlich auch nicht, ohne zuvor die Zustimmung der betroffenen Kunden eingeholt zu haben. Also die haben jetzt noch die Chance, bis Mitte Februar Widerspruch einzulegen. Grindr ist vor allem bei Homo-, Bi- und transsexuellen Menschen beliebt und weshalb natürlich die norwegischen Datenschützer den Vorfall besonders ernst nehmen, weil allein schon die Tatsache, dass du jetzt angemeldet bist bei dieser Dating-App, schon gewisse Rückschlüsse auf die sexuelle Orientierung gibt. Mhm. Und ja, die Nutzer hatten jetzt keine Möglichkeit, der Datenweitergabe gezielt zu widersprechen. Und deswegen wird das so hart jetzt geahndet.
Man kann also sagen, dass die Schonfrist jetzt endgültig vorbei ist und wer sein Unternehmen noch immer nicht auf DSGVO-konform getrimmt hat, der dürfte schweren Zeiten entgegensehen. Endgültig vorbei ist es jetzt aber auch, gekonnte Überleitung, mit unserem 13. Podcast. In 14 Tagen geht es an dieser Stelle dann wieder weiter mit neuen aktuellen IT-Pannen, Hackerangriffen und anderen Bedrohungen und natürlich auch mit Tipps, wie Sie sich dagegen schützen können. Max, dir vielen Dank für deine Infos und die fachlichen Einschätzungen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und an unsere Hörer wie immer die Bitte, bleiben Sie sicher.
Tschüss, Matthias.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.